Here comes invasion. Comic invasion. Welcome. Here we are for everyone.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Comic Invasion Berlin, dem buntesten Berliner Comic Festival. Am 11. und 12. Mai im Museum für Kommunikation und in der Woche davor, der Satellitenwoche, an verschiedenen Orten in der Stadt. Mein Name ist Carlos und Lara ist heute nicht dabei, aber wir haben wieder einen tollen Gast. Er ist Animator, Comiczeichner und Autor. Er ist gerade bei ganz interessanten Anthologien dabei und ihr kennt ihn vielleicht auch schon von unserem Festival, wo er schon als Aussteller dabei war und auch dieses Jahr dabei sein wird. Hannes Stumpfoll. Hallo Hannes.
Hi Carlos.
Wie oft warst du jetzt eigentlich schon auf der Comic-Invasion? Einmal auf jeden Fall, aber warst schon öfter?
Also, soweit ich mich erinnere, ich war einmal auf jeden Fall dabei, das war, glaube ich, 2018 oder 19. Und dann habe ich mich, glaube ich, für 22 nochmal beworben, aber dann kam irgendwas dazwischen, dann musste ich nochmal absagen. Also, ich wäre dabei gewesen.
Okay.
Aber ich war schon als Gast auf jeden Fall auch ein paar Mal.
Ja, gut, das zählt auch, das lassen wir durchgehen. Gut, bevor wir zu dir kommen, aber nochmal kurz der Hinweis für euch da draußen, wenn ihr mithelfen wollt bei der Comic-Invasion als Volunteer beim Festival, beim Hauptfestival am 11. und 12. Mai im Museum für Kommunikation oder auch in der Satellitenwoche davor, dann geht doch mal auf unsere Website und meldet euch dort an. Wir haben ja in der Sendung mit Crimaro auch schon ein bisschen drüber geredet, das macht wirklich Spaß, da ein bisschen mitzuhelfen. Ihr müsst da auch nicht einen ganzen Tag machen, sondern wir haben da so Schichten von 2 Stunden und es gibt da ganz unterschiedliche Aufgaben, also so am Infostand stehen und den Leuten Auskünfte geben, am unserem Merchstand Sachen verkaufen oder auch als Runner für die Ausstellerinnen da ein bisschen an den Tischen zu sitzen und es gibt auch noch andere Aufgaben. Also da ist eigentlich für jeden was dabei. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt oder euch direkt anmelden wollt zum Mithelfen, dann geht doch auch mal auf unsere Website auf comicinvasion.de/mitmachen. Und ich habe vorhin ein Foto von Lara geschickt bekommen, die ist nämlich gerade unterwegs und da an dem Ort, wo dieses Jahr unser Kickoff-Treffen stattfindet mit den Helferinnen. Und das ist eine ganz schöne Location dieses Mal. Also wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr mal reinschnuppern wollt, auch wenn ihr noch nie bei der Comic-Invasion dabei wart und das Festival direkt mal so richtig kennenzulernen, dann kommt doch mal als Helferin, als Volunteer und meldet euch an auf comicinvasion.de/mitmachen. So, jetzt aber zu dir, Hannes.
Jo.
Erzähl mal ein bisschen über dich, wo du bist. Du lebst in Berlin. Bist du auch aus Berlin?
Nee, ich lebe in Berlin seit ungefähr 8 Jahren, komme aber eigentlich aus Ulm, also aus der Gegend von Ulm, nicht um Ulm herum, wie man so witzig sagt.
Und auch nicht aus Neu-Ulm.
Nee, Neu-Ulm gehört zu Bayern und Ulm gehört zu Baden-Württemberg.
Also aber diese liegen schon beide nebeneinander, ne?
Mhm.
Ja, okay. Da verläuft die Grenze.
Ja, genau, die Donau ist die Grenze.
Okay. Und was hat dich nach Berlin verschlagen?
Ich habe erst in Stuttgart gelebt, dann in London und in Tübingen und dann sind wir von London nach Berlin umgezogen, 2016 war das. Damals der Grund, warum wir nach Berlin sind, war, weil meine Frau hat da einen guten Jobangebot gehabt, also ein Jobangebot. Und weil wir damals wegen meinem Animationskram nach London gezogen sind, deswegen war dann sozusagen, jetzt war mal sie dran, dass wir dann wegen ihr umziehen und so. So hat sich das dann irgendwie ergeben. Ja.
Okay, interessant. Was für Animationskram hast du denn da gemacht in London?
Ich habe in London, vielleicht sollte ich vorher anfangen.
Fang gerne auch früher an, ja.
Ja. Ursprünglich habe ich in Tübingen habe ich angefangen zu arbeiten, nach dem Studium, in Stuttgart studiert. Mhm. Dann habe ich bei Studio Soy zuerst mal, also Freelance von Tübingen aus, dann habe ich eine Anfrage gekriegt von Studio Soy in Ludwigsburg. Die haben Leute gesucht, die Flash-Animation machen. Ich war halt damals irgendwie so der Einzige in der Gegend anscheinend, den die da vor Ort hatten sozusagen, mehr oder weniger. Und dann habe ich diesen Job halt irgendwie bekommen. Und es war eine Serie, eine Cartoon-Serie, The Amazing World of Gumball. Und da habe ich dann angefangen als In-Between-Animator und Clean-Up-Artist. Und so kam ich da rein und bin dann... Da habe ich dann ein bisschen mehr als ein Jahr lang gearbeitet als Inbetweener und bin dann 2013 nach London gezogen für dasselbe Projekt. Ich habe mich quasi innerhalb des Projekts nach Key Animation umorientiert. Mhm. Und dann sind wir dort, dann haben wir da ein paar Jahre lang gelebt und da habe ich hauptsächlich an der Serie da gearbeitet, das war Cartoon Network Serie.
Das war wahrscheinlich dann auch ordentlich zu tun, ne?
Mhm. Ja. Ja.
Wie bist du zu dem Beruf gekommen, zu dem ganzen Animationsding?
Ja.
Was hat dich da begeistert?
Es war wirklich so ein bisschen, hat sich mehr oder weniger so ergeben. Ich hatte das eigentlich gar nie vor. Also ursprünglich hatte ich es schon vor. Nach dem Abi habe ich gedacht, ich würde gerne Animation machen. Da habe ich mich mal so ein bisschen umgeguckt und fand irgendwie, dass ich nicht gut genug bin oder irgendwie so, weil, keine Ahnung, ich hatte halt damals noch nicht so viel vorzuweisen in der Richtung und dachte, da brauche ich gar nicht probieren. Aber ich habe mich dann für Grafikdesign beworben an ein paar Unis und kam dann in Stuttgart irgendwie unter bei der Merz-Akademie. Da gab es, also ich habe mich mit Grafikdesign beworben, da wurde ich auch eingenommen. Und dort an der Merz-Akademie gab es drei Pathways, hieß es damals. Heißt, glaube ich, immer noch so. Film und Video gab es eben als Schwerpunkt fürs Kommunikationsdesign-Studium. Mhm. Man konnte dann im ersten Semester so ausprobieren, die verschiedenen Pathways. Mhm. Und ich habe mich dann nochmal umorientiert und habe Film und Video genommen. Dann habe ich ein bisschen so Realfilmprojekte mitgemacht, Studentenfilme und alles mal ausprobiert. Hab da auch viel gelernt über das Filmemachen und so, was mich eigentlich auch schon immer interessiert hat. Und habe dann auch ein paar eigene Kurzfilme gemacht. Unter anderem habe ich da angefangen, so ein bisschen Animation einzubauen, weil ich halt einfach gern zeichne. Mhm. Und das war so ein bisschen Learning by Doing. Ich habe nämlich keine Kurse in Animation oder sowas. Das war, darauf war das Studium nicht ausgelegt. Der Prof hat mir damals gesagt, ich kann es gerne machen, aber er kann mir dann halt da nicht helfen, zumindest was das Technische angeht. Und ich bin dann da so komplett reingegangen.
Ja.
Grün hinter den Ohren vielleicht. Mhm. Und hab meinen ersten Animationsfilm dann so auf Papier gezeichnet.
Das klassische Daumenkino.
Genau so, in der Art. Und so sah es dann auch aus. Ich habe tatsächlich auf A4-Blätter gezeichnet und ich weiß nicht, ob du dich bisher mit Animation auskennst.
Bisschen.
Man benutzt da normalerweise so eine Packbar, sagt man.
Diese Leiste.
Diese bestimmte Lochung hat, ja genau.
Ja.
Und ich wusste nicht mal, was das ist und ich habe einfach in die Ecken von denen, ich habe ein A4-Blatt quasi dann so zerrissen in der Mitte, also natürlich mit gefalteter Kante, so sauber zerrissen, weil ich dachte, ich brauche nicht so viel, wenn ich jetzt nur den Vogel im Hintergrund animiere oder sowas, dann habe ich halt das Papier so klein gemacht, wie eben das war, was ich animiert habe und habe dann in die Ecken so Kreuze gemacht und habe das eingescannt und das so übereinander in Photoshop oder ich weiß nicht mehr genau, welchem Programm ich da, das dann übereinander gelegt, so dass es passt, also ohne die Lochung eben, das war total umständlich.
Okay.
War auch dann ein bisschen wackelig und so. So habe ich dann angefangen, Animation zu machen. Dann habe ich nochmal einen Animationsfilm gemacht. Das war dann mein Abschlussfilm an der Merz-Akademie. Der war Stop-Motion-Animation. Das war auch komplett verrückt, einfach dieser Arbeitsaufwand.
Ja, das ist ja wirklich Wahnsinn.
Und völlig ahnungslos reingegangen wieder. Dafür ist ein Studium ja da, ne, dass man es so ein bisschen ausprobiert. Dadurch habe ich immerhin gelernt, dass ich Stop-Motion nicht unbedingt nochmal probieren will. Also es macht super Spaß, weil man hat halt diese Figürchen dann alle in der Hand und seine Sets. Ich habe dann so ein Set gebaut. Ja. So eine Kirche und mit Moos vom Märklin-Laden und so weiter.
Ja, geil.
Das war auch alles cool, aber ja, es war schon sehr aufwendig.
Ja, das ist ja wirklich der Wahnsinn, diese Stop-Motion-Sachen. Also da haben sie ja bei diesen großen Produktionen dann irgendwie 1000 verschiedene Augen und alles extra, ne, jedes Teil.
Genau.
Und dann wird das da, also das ist ja wirklich, das ist
ja. Ja, jetzt wo du gerade von Augen sprichst, ich habe mir das so vorgestellt, dass ich die Figur hatte keine Augen,
sehr
kein
gut.
Gesicht und ich dachte dann, ich mache das dann nachher, zeichne ich das so mit per Hand drauf.
Ah ja, cool.
Und das war natürlich komplett, es ging gar nicht und dann habe ich am Ende einfach keine Gesichter gehabt. Aber es war auch okay. Es hat irgendwie trotzdem funktioniert. Aber mein Learning daraus war eben, dass Animation mir Spaß gemacht hat und ich dann beschlossen habe, nochmal mit einem Aufbaustudium da mich ein bisschen mein Wissen zu vertiefen. Und dann habe ich mich beworben an, ich glaube, drei Unis für Animation. weil ich wollte kein komplettes Studium nochmal machen. Ich hatte ja schon 4,5 Jahre studiert. Und dann wollte ich halt so ein Aufbaustudium. Und ich habe mich in Ludwigsburg habe ich mich dann beworben für einen Quereinstieg. Das hat aber nicht geklappt. Dann am Ende bin ich dann in London gelandet beim Central St. Martin's College. Da gab es so einen einjährigen Intensivkurs in Animation. Das ist jetzt heute ein Masterstudium, Studiengang. Und damals war es eben so ein PG-Dip, hieß es Postgraduate Diploma in Character Animation in 2D. Man konnte 2D und 3D machen. Ich habe dann 2D genommen und habe dann da ein Jahr lang studiert und Animationen gemacht. Auch nochmal einen Kurzfilm gemacht und so weiter. Ja, das war auch so, dann auch teilweise noch mit Papier und so. Es war echt cool.
Ja, cool. Und
ab da war ich dann sozusagen Animator oder habe es dann eben versucht zu werden. Und es hat dann auch relativ gut geklappt, so nach dem Studium.
Wie sieht es eigentlich in Deutschland aus mit so Animationsausbildung? Also es gibt ja in Hamburg diese, oder gab, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, diese Animation School.
Ja, ich glaube, die hat sich aufgelöst.
Die hat sich aufgelöst, ja. Ich war da mal. Ich war da mal eine Woche so als Gast, habe mir das da mal so ein bisschen angeguckt. Das war irgendwie echt ganz, ganz cool. Und da hatten so irgendwie auch Harald Siepermann und so die ganzen Leute, so die irgendwie, ja, war schon interessant, da mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Ich hatte auch den Eindruck, dass das so eine sehr offene, lockere, chillige Arbeitsatmosphäre war. Bei dir klingt es ja dann schon alles sehr business orientiert und vielleicht noch eine Stufe professioneller, ich weiß nicht.
Also dieses Studium war jetzt gar nicht so drauf ausgelegt, da wurde den Studentinnen eigentlich relativ überlassen, was sie machen, welche Richtung sie gehen. Man konnte so komplett artsy Sachen machen, aber ja, also ich glaube, die Orientierung auch von den Profs dort war schon eher so angewandt, würde ich jetzt mal sagen, dass man damit dann auch irgendwie zum Beispiel in Werbung oder in Serien arbeiten kann. So, ich glaube, der Dozent Steve Roberts, der hat auch bei Disney lange gearbeitet und so, hat einen dann auch so in die Richtung ein bisschen ausgebildet.
Was hat dich denn überhaupt für das Thema begeistert?
Für Animation?
Ja.
Also Animation habe ich eben auch schon immer, einfach eigentlich als Kind schon immer geguckt. Was es halt so gab bei uns.
Was waren da so deine Lieblingsfilme?
Ach, das fing an, wie die klassischen Sachen, die man so als Kind, vielleicht Biene Maja und Janus Traumstunde, ich würde mal sagen, das waren so die ersten Sachen, die ich so angeguckt habe. Und dann halt Disney Club morgens immer am Sonntag vor der Glotze gelegen, die Eltern ausschlafen lassen.
Ach ja, diese Wochenenden, ne? Das war irgendwie, das gibt's ja gar nicht mehr irgendwie, den ganzen Tag irgendwie Zeichentrickserien.
Ja, stimmt, also damals war es halt echt immer so Sonntag. Ich glaube, ganz früh morgens lief dann der Disney Club oder hieß, ich glaube, Disney Club.
Ja, ja.
Wo dann lauter so verschiedene Sachen kamen auf
genau. Disney. Chip und Chap und.
Chip und Chap, genau.
Gummibärenbande und.
Gummibären.
Und was nicht alles.
Ja, und später dann natürlich halt die ganzen Disney-Filme, König der Löwen und.
Ja.
Das hat, ich denke mal, dass das wahrscheinlich. Aber es gab, jetzt wo du sagst, es gab, glaube ich, tatsächlich auch so eine familiäre Prägung oder zumindest so. Wir hatten einen in der Familie, der war, also nee, Familie ist das falsche Wort. Es waren eher Bekannte, Freunde von meinen Eltern, die hatten, also der hatte immer so eine Super 8 Projektor mitgebracht an Silvestern, die kamen dann zu uns und der hat dann immer an Silvestern so eine Super 8 Rolle von Disneys Fußballspiel der Tiere aufgelegt.
Oh.
Genau.
Okay.
Und das war halt für uns immer so ein Happening, für uns Kinder. Dann wurde der Raum ist so verdunkelt und dann lief halt da dieses, kennst du das mit Live-Action, also Realfilm und animiert vermischt, wo der König.
Ich überlege gerade, ich glaube nicht.
Der ist ein Löwe und es ist total witzig. Ja.
Ist das so ein ganz alter, klassischer?
Ja, ja. Ich glaube sogar noch Milch Karl dran animiert oder so.
Aha.
Das war, glaube ich, wirklich so ein bisschen der Moment, wo das so nahbar wurde, dass man Animation.
Ja.
Irgendwie war das anders, als wenn man es im Fernsehen angeguckt hat.
Ja, bei Super 8 vor allem, ne, da hast du ja dann auch die ganzen Einzelbilder in der Rolle.
Genau, man kann sich das so angucken, also man sieht dann irgendwie, vielleicht auch was, weil damals gab es ja noch nicht, ja, man ist schon ins Kino vielleicht ab und zu, aber als Kind dann eher weniger. Ja. Auf dem großen Bild sieht man schon eher, dass es mal jemand gemacht hat, dass es gezeichnet wurde oder so.
Ja, okay. Und du bist dann auch am Ball geblieben, obwohl das ist ja schon so ein Beruf, der irgendwie, also es gibt ja gerade in Deutschland jetzt wahrscheinlich nicht besonders viele Projekte einfach, ne? Nicht so viel zu tun. Das wird ja dann auch viel günstiger irgendwo anders gemacht.
Ja, das, also ich glaube in letzter Zeit, jetzt würde ich mal sagen, 10 bis 10 Jahren, vielleicht hat sich schon ein bisschen was getan in Deutschland. Und ich kann da eigentlich auch gar nicht so mitreden, weil ich bin ja in England gelandet und was aber irgendwie war ich dann am Ende doch ganz glücklich darüber, weil da ist einfach auch der Markt größer. Da ist Deutschland tatsächlich nicht so das beste Land. Ja. Jetzt vielleicht schon, aber damals war es sicher nicht so. Es gibt tolle Unis, es gibt Babelsberg, dann gibt es die Filmanker in Ludwigsburg, dann gibt es Kassel, wo man das alles studieren kann.
Die machen alle Animationen auch?
Mhm.
Ah, okay.
Ja, also ich kannte auch einige Leute, ich kannte ein paar, sogar auch aus meinem Bekanntenkreis damals. Einer, der hat sich da beworben an der Filmakademie und wurde dann auch genommen. Und der hat dann 3D gemacht und ich kannte das halt über so, dass die Leute dann einfach irgendwann verschwinden von der Bildfläche. Die sind dann entweder haben sie versucht, nach Amerika zu gehen, dort irgendwas zu machen.
Mhm.
Oder ich weiß nicht, irgendwie hat man die Arbeiten nie gesehen. Vielleicht war das was mit den Rechten oder so, keine Ahnung. Aha. Die waren dann halt in der, wie sagt man, in der Industrie und ja, keine Ahnung.
Mhm. Ja.
Aber für Animation war, zumindest als ich angefangen habe, war das in Frankreich, ist glaube ich auch heute noch so, also einfach das ist da viel größer irgendwie, habe ich das Gefühl. Frankreich, Spanien auch, England, da gibt es viel mehr Studios als hier.
Aber lassen die nicht dann auch alle schon, also sourcen die nicht auch alle das Zeichnen schon raus irgendwie? Also ich glaube, selbst die Simpsons werden noch mittlerweile irgendwo in Asien gezeichnet. Ne?
Ja, also das ist schon wirklich schon lang so. Also vor allem im kommerziellen Bereich. Ich glaube jetzt, wenn man ich habe auch Löwenzahn und so Sachen gemacht hier in Deutschland und das wird natürlich auch alles hier gemacht. Aber wenn es dann, sobald es dann an die großen Sachen geht, wo viel Geld drinsteckt und große Firmen, dann wird es meistens outgesourced, ja. Und das war auch so bei Gumball. Ah nee, warte mal, ich red Müll. Gerade bei Gumball war es nicht so. Die wollten das nämlich auch nach Korea, glaube ich, Simpsons wurden in Korea gemacht. Und das war immer im Gespräch und das wollten die aber nicht. Die Creators oder der Creator, Ben, hat sich da irgendwie dann durchgesetzt und konnte dann dafür Studio Soy fürs Cleanup und In-Betweening reinholen und Compositing auch. Deswegen wurden da auch echt viele, waren da viele Jobs da damals. Das hat mich echt so ein bisschen gerettet, weil ich war, wann war das? Das war nach dem Studium, weil in England habe ich dann noch, glaube ich, hier und da kurz so einen kleinen Job gemacht und dann wurde es mir aber zu teuer, da zu leben und dann bin ich zurück nach Deutschland und habe da so vor mich hin gefreelanced, so, was nicht so richtig geklappt hat, aber dann kam eben dieser Serienjob, dadurch, dass eben Studio Soy so viele Stellen frei hatte. Für so eine Serie braucht man halt sehr viele Leute und die haben, glaube ich, auch von überall von Europa dann Leute hergeholt, weil es diesen Pool an Animatoren da nicht gab in der Gegend.
Okay.
Vor allem, weil es Flash und 2D, das war schon sehr speziell noch.
Ja, wie ist es denn so? Also ich habe ja auch den Eindruck, dass Zeichentrick wieder so eine kleine Renaissance hat. Also jetzt hier so mit dem Spider-Man-Film und so. Klar, da ist natürlich auch 3D-Kram drin und so, aber es sieht ja schon auch sehr gezeichnet aus. Also auch diese Ästhetik hat so ein bisschen so eine Renaissance, habe ich den Eindruck. Es gab auch einen Disney-Film, glaube ich, der jetzt auch wieder zumindest gezeichnet aussah, auch wenn das, glaube ich, nicht war.
Mhm. Ja, klar. Ja, aber auch, es ist tatsächlich auch so mit 2D. Damals, als ich fertig war mit dem Studium, haben alle gesagt, 2D stirbt aus. Und ich habe aber, weil ich war halt irgendwie schon immer so mit Flash da drin und da habe ich einfach gedacht, nö, das passt schon, da gibt's ein paar Sachen und so. Und da gab es auch dann wirklich so Flash hat schon eine Weile noch überlebt und dann kam TV Paint und so andere Tools, die es eben ermöglichen, relativ einfach, was heißt so einfach wie 2D-Animation eben sein kann, digital zu arbeiten. Und das hat, glaube ich, das auch ein bisschen gerettet und mittlerweile gibt es ja schon echt wieder viele Sachen, auch hier in Deutschland teilweise.
Aha, zum Beispiel?
In Deutschland gibt es, also so Sachen wie, das ist halt meistens dann so ein Kompromiss, wenn man jetzt nicht komplett 2D klassisch animiert, dann wird eben so wie Symbolanimation, so, also wie so Puppen, weißt du, so Legetrick, nicht Puppen, so Legetrick. Ja. wäre jetzt das Pendant dazu im Digitalen, dass man zum Beispiel sagt, der Charakter hat, also Gumball wurde so gemacht, der Charakter hat einen Kopf, da kann ich den Mund dann, je nachdem wie er halt sein muss, oder die Augen so ein bisschen einstellen, die sind da in der Puppe drin. Und die Arme und Beine, oder wenn jetzt die Augen irgendwas Besonderes machen oder das Gesicht, dann kann man das auch zeichnen, aber normalerweise zeichnet man immer nur einen Teil von der Figur und einen anderen Teil kann man dann einfach so wiederverwenden. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären.
Ja,
aber es gibt schon auch ein paar Studios, die viel 2D machen. Ich habe jetzt neulich, letztes Jahr mit Leuten gearbeitet, die in Köln sind, Hokepack heißen die. Die machen auch sehr coole 2D-Sachen. Da gibt es in Stuttgart Filmbilder, die gibt es auch schon lange. Die machen viel. Mhm. Und Trick 17 in Hamburg. Es gibt schon, die machen auch viel Stop Motion. Mittlerweile gibt es echt viel. Auch in Berlin hier gibt es ein paar richtig coole, monströs zum Beispiel. Ich kenne ehrlich gesagt gar nicht so viele. Dadurch, dass ich eben meistens übers Internet arbeite, gar nicht so hier vernetzt bin mit der Szene.
Okay. Ja, genau, dann kommen wir doch mal zu deiner Gegenwart. Jetzt 8 Jahre, hast du gesagt, bist du wieder in Berlin oder bist du überhaupt in Berlin? Genau. Und wie ist es denn da mit dir dann weitergegangen, so arbeitsmäßig?
Ich kam nach Berlin, da war ich eigentlich noch an dem Projekt Gumball beteiligt und habe dann das letzte Jahr, das war glaube ich Staffel 5, habe ich dann von Berlin aus gearbeitet. Und dann nach dem Jahr, da habe ich dann eben... Ja, ich muss auch sagen, da war ich dann tatsächlich ein bisschen so ausgelaugt von der Arbeit, weil das war, also in der Serie zu arbeiten, ist schon ein bisschen hardcore. Der Zeitrahmen ist einfach krass. Du hast halt teilweise dann eine Szene oder ich weiß nicht, man hat dann so ein Tool, da steht dann immer drin, welche Shots man machen muss und dann kommen auch immer wieder Sachen zurück und du hast halt manchmal echt nur ein paar Stunden oder mal eine halbe Stunde für eine Szene und man ist halt eigentlich ständig so am Arbeiten, so wie am Fließband fast schon. Und das wirkt sich dann schon, ich meine, das macht auch Spaß, es ist wirklich auch cool. Hier geht quasi nie die Arbeit aus und man hat halt immer was da liegen und macht dann und macht und macht und macht. Aber irgendwann ist es halt einfach auch anstrengend, so körperlich anstrengend. Ich habe da auch dann ein bisschen so Probleme im Arm gekriegt. Und dann wollte ich es einfach danach, nach dem Projekt wollte ich es mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Hatte auch ehrlich gesagt nicht mehr so Bock da drauf. Und da habe ich dann angefangen, eine Story, die ich entwickelt habe, als Comic mal umzusetzen oder anzufangen. Und so habe ich angefangen, Comics zu machen. Util war das damals.
Hattest du vorher schon mehr Comic-Affinität auch oder hat sich das dann erst entwickelt?
Ich würde sagen, die Comic-Affinität war eigentlich schon vorher da. Das war eigentlich.
Was hast du so gelesen? Was hat dich begeistert?
Meinst du jetzt vor, also ganz früher oder?
Ja, so deine Comic-Laufbahn sozusagen. Was waren so die wichtigen Stationen?
Also Comics habe ich, glaube ich, schon wirklich sehr früh als Kind schon gelesen. Halt lustige Taschenbuch und was, was da so alles gab. Asterix, Garfield habe ich sehr gern gelesen.
Oh ja.
Lucky Luke zum Beispiel, Tim und Struppi.
Oh ja.
Was noch? Ah ja, ich habe Clever und Smart habe ich auch total geliebt.
Ach, natürlich.
Also.
Da gibt es ja auch ganz interessante Animationsfilme aus der näheren Vergangenheit. Kennst du die? Oder einen zumindest.
Über Clever und Smart?
Ja, ja.
Ich glaube, ich habe mal was gesehen, ja.
Das ist speziell auf jeden Fall.
Das ist sehr witzig. Und diese Gesichter sind halt auch mega witzig.
Ja.
Das ist auch wirklich was sich bei mir so in der Laufbahn dann so durchgezogen hat. Dieses Cartoonige. Kann gut sein, dass es daher kommt, so Asterix, Garfield und Clever and Smart und sowas.
Ja.
Aber auch Calvin Hobbes habe ich auch gern gelesen.
Oh ja, klar, sehr gut.
Später dann habe ich, irgendwann habe ich mal entdeckt, dass Comics nicht immer, also es ist nicht nur Kindercomics, aber zum ersten Mal, da war ich glaube ich mit meinem Papa und meinem großen Bruder auf einer Reise nach England und wir haben da auf dem Weg irgendwo angehalten, ich glaube in Köln vielleicht. Und da im Comicladen hat mein Papa dann so einen zweiten Band von einem Comic gekauft, den er auch schon hatte. Und das war von Seyfried und Siska Future Sub Junkies und Space Busters war dann der zweite Teil.
Der hat das
glaube ich damals so ein bisschen versucht, dass ich das nicht lese, weil ich da noch zu jung war, weil ich vielleicht 11 oder so, 93 war oder 92.
Ja.
Aber ich habe es dann irgendwie natürlich über meinen Bruder dann auch trotzdem irgendwann Es war jetzt nicht ein Kinderkrieg, aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, es war komplett krass für so einen Elfjährigen. Aber das hat mich damals schon sehr geflasht. Das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, Comics, dieses Undergroundige von Comics.
Ja.
Das hat mich voll fasziniert. und die Comics habe ich dann auch wirklich, die habe ich auch wirklich jahrelang immer wieder gelesen und immer wieder was Neues entdeckt. Das waren echt meine Lieblingscomics damals. Ja, und ich habe auch tatsächlich in der Schule und Pubertät viel Comics selber gezeichnet.
Mhm.
Das waren aber Comics gezeichnet, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht. Ich habe meistens angefangen und dann noch so zwei, drei Seiten hatte ich keinen Bock mehr.
Ja, so habe ich das auch gemacht.
Du auch. Ja, ich hatte halt immer so eine Idee oder irgendwas und dann gemerkt, okay, viel zu viel Arbeit.
Ja, ja.
Aber teilweise war es dann schon so, dass meine Freunde das irgendwie fanden es witzig und haben dann gefragt, hey, hast du einen neuen Comic? Oder auch meine Schule mal rumgehen lassen, so war das halt.
Ja.
Und ich habe jetzt deswegen Seyfried und Siska erwähnt, weil ich dann nach dem Abi habe ich tatsächlich in der Phase, wo ich überlegte, was mache ich denn jetzt, dann habe ich mal eine E-Mail geschrieben an Siska Riemann.
Mhm.
Und die hat mir dann auch geantwortet. Und die hat mir damals, die hat total nett geschrieben, auch voll viel und so. Sie hat dann Seyfried auch noch kontaktiert, weil ich hatte keine E-Mail von dem oder so, ich weiß nicht. Der hat dann auch nochmal geschrieben und da kam dann am Ende rüber, dass Comiczeichen halt krass viel Arbeit ist und man nicht viel damit verdient oder so gut wie gar nichts.
Ja.
Also so durch die Blume gesagt. Und dann habe ich mir den Rat tatsächlich so ein bisschen zu Herzen genommen.
Und bist Animator geworden, wo man auch ganz viel zeichnet.
Ja, man zeichnet viel, aber zumindest...
Man verdient Geld wenigstens.
Auch nicht immer, aber es ist, ich hatte das Gefühl, das ist vielleicht ein bisschen sicherer so, dass man das noch hat.
Ja.
Aber ja, das hat sich auch sehr geändert jetzt irgendwie. Ein anderes Thema. Nee, stimmt nicht.
Ja. Ja, was für Geschichten hast du dir dann ausgedacht? Du hast vorhin dein erstes Comic kurz erwähnt. Was hast du dir da ausgedacht? Was ist das geworden?
Meinst du Util?
Genau.
Gott sei Dank, ich dachte, du meinst jetzt die Comics, die ich als Kind gezeichnet habe.
Können wir auch noch drauf eingehen, wenn du willst.
Muss nicht sein. Das war wirklich, das war irgendwie so brutal immer. Keine Ahnung warum, aber ich hatte immer so, ich hatte totalen Hass auf die Schlümpfe. Ich weiß nicht, wo das herkam.
Oh. Das kann ich schon nachvollziehen.
Ich habe dann halt so, wo die Schlümpfe dann irgendwie massakriert werden, also keine Ahnung. Ja. Ja, muss man nicht weiter drauf eingehen. Util war dann eher so, die Idee dazu gab es schon länger. Das ist im Urlaub entstanden. Ich bin da mit meinem kleinen Bruder immer ans Meer gefahren und da gab es in Frankreich am Meer, im Atlantik, da gab es halt nur das Meer und den Wald, so ein Pinienwald. Und da haben wir halt immer so gezeichnet und das ist entstanden, die Idee, und das Szenario von dem Comic besteht also, das ist so ein Planet, der komplett aus Wald besteht. Und da kommt immer mal wieder so eine Welle durch und macht alles platt und dann wächst alles wieder ganz schnell nach. So, das ist so das Grundszenario.
Mhm.
Es gibt zwei Figuren, also in diesem besagten Wald leben halt Menschen, die bauen sich so Kokons in die Bäume rein und
die müssen dann auch jedes Mal neu aufbauen.
Genau, die müssen es immer neu aufbauen. Und da unten im Wald, da gibt es dann so Mischwesen, so Chimären heißen die. Die sind dann auch teilweise gefährlich für Menschen. Und es ist also so, dass der Mensch dort nicht an der Spitze steht sozusagen, sondern andere Wesen dominieren eben. Und die haben sich da angepasst an diesen Zyklus. Und da gibt es diesen Johnny LaRue, heißt der, Widersacher, der wie so ein Sektenguru ist und diese Gemeinde dort so ein bisschen da drin hält. Und Mara ist die Protagonistin, die will dann da irgendwie ausbrechen und sucht nach einer Möglichkeit, wie man rausfinden kann, wo diese Welle herkommt und wie man das vielleicht abstellen kann oder dem entgehen kann und so.
Mhm.
Und sie trifft dann dort die andere Protagonistin, Serge, mit der sie dann dorthin geht nach Util. Das ist so eine Stadt quasi, die aus diesem Mischwesen besteht. Da wird es ja ein bisschen weird. Ja, aber...
Ja, okay. Wie bist du dazu gekommen? Was war so die Idee oder die Motivation dazu? Ja, also bist du da so von dem Szenario ausgegangen? Wolltest du dieses Setting erzählen oder auch dieses, dass Menschen nicht ganz oben in der Gewaltkette stehen? Was war so das, was dich da so interessiert hat?
Ja, das ist irgendwie schwierig zu sagen, weil ich da so viele Sachen, ich habe da an dem Projekt so lang rumentwickelt und immer wieder Ideen gesammelt, dass ich gar nicht mehr so richtig sagen kann, was jetzt am Anfang war oder wo das herkam. Mhm.
Wie lange hast du daran gearbeitet?
Also ich habe, wie gesagt, anfangs immer nur im Urlaub daran gearbeitet, so sporadisch. Mhm. Damals habe ich es immer Mara genannt, weil so hieß dann am Ende dann die Hauptfigur. Mara ist es ein, ich weiß nicht mehr, ob ich es noch genau hinkriege, aber es hat einen buddhistischen Hintergrund und es hat was mit Sterben und so Wiedergeburt und sowas zu tun. Deswegen, das hat schon so ein bisschen auch den, das ist da schon auch mit drin, diese Idee von dieser Zyklus, Zerstörung, Wiederentstehen, Zerstörung. Ja, und wie du auch sagst, dass mit den, dass die Menschen eben nicht an der Spitze stehen, sondern so Teil von was sind. Mhm. Transhumanismus, dass Menschen sich mit Tieren vermischen. In dem Fall, da gibt es dann dort in dieser Stadt, Util, gibt es dann so einen Androiden, der so eine künstliche Intelligenz quasi, der da quasi mitgeholfen hat. Also ich spoil jetzt die Geschichte. Also,
ja, vielleicht mal noch nicht zu viel verraten.
Ja.
Wo kann man das lesen? Was hast du damit gemacht?
Also ich habe das selber veröffentlicht. Anfangs habe ich da dran gearbeitet zwischen Freelance-Jobs, lange Zeit. Und dann, ich habe das auf 6 Bände verteilt.
Insgesamt. Wow, direkt so groß angelegt.
Ja. Wow. Es war schon ein bisschen hochgegriffen, würde ich sagen. Aber
das ist ja so ein typischer Move, den viele machen, wenn sie ihr erstes Comic machen, dass sie direkt zehn Bände planen.
Ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich es nochmal so in dem Ausmaß machen würde, aber ich bin trotzdem nach wie vor stolz auf das Projekt, vor allem, dass ich es dann halt auch durchgezogen habe. Weil das war nicht so einfach.
Ja, cool.
Auch wenn ich heute es natürlich vieles anders machen würde, heute.
Klar. Ja, und kriegt man das noch?
Ja. Ich habe einen Online-Shop, da kann man es bestellen. Mhm. Am besten über meine Website mal reingucken, hannesstumpfold.com.
Ja.
Da habe ich alles verlinkt.
Cool.
Aber ich muss dazu sagen, dass mir gehen die gerade aus, die Deutschen. Ich habe jetzt, glaube ich, noch zwei. Jetzt hat tatsächlich gestern jemand das bestellt, das Set. Ich glaube, ich habe nur noch ein oder zwei.
Oh, das ist ja riskant jetzt. Also direkt das schnell bestellen.
Das Blöde daran, als Serie zu arbeiten, war eben, dass ich dann immer. Dann war der eine Band leer, dann musste ich den nachdrucken. Dann hatte ich von dem noch 3 und von dem 26 oder was weiß ich. Und also das hat nie gepasst. Und dann habe ich von dem wieder voll viele nachdrucken lassen. Dann ging der andere leer und so. Deswegen habe ich mir überlegt, wenn ich es jetzt nochmal mache, dann würde ich es, glaube ich, komplett als ein Buch tatsächlich doch drucken lassen.
Was hast du da für Auflagen gemacht?
Immer so kleine, so maximal 100, also eigentlich eher 50 oder 80. Ja.
Ja. Ja gut, bei 6 Bänden sind es wirklich 6 Bände geworden dann? Mhm. Dann hast du ja trotzdem da ein bisschen Bücher rumzuliegen gehabt.
Ja.
Also das ist ja auch so ein Faktor, ne? Wenn man so echte Bücher verkauft, dann muss man die auch irgendwo lagern.
Ja, Bücher sind in dem Fall übertrieben, weil das sind eher wirklich nur so dünne, wie so Scenes eigentlich.
Ja.
So 20 bis 30 Seiten.
Naja, trotzdem läppert sich ja zusammen. Aber jetzt bist du bald alle los.
Ja. Also ich hab jetzt halt viel das Problem, dass ich viele Einzelbände habe, aber nicht mehr das komplette Set, so, weil irgendein Teil leer gegangen ist. Aber ich wollte es für die Comic Invasion oder Erlangen, wenn ich da angenommen werde, weiß ich jetzt noch nicht. Da werde ich dann, glaube ich, das nochmal als komplettes Ding drucken.
Zusammengefasst in einem Buch.
Ja.
Ja.
Wenn ich die Dateien nochmal finde, weil ich habe es tatsächlich geschafft, meine Projektfestplatte zu löschen jetzt vor einer Woche.
Oi. Und kein Backup.
Nee, doch, ich habe tatsächlich jetzt für den, von Util habe ich noch was, ein Backup gefunden. Also da, ich glaube, da sind alle noch da.
Okay. Oi.
Ja, und ich.
Ja, Leute, macht Backups.
Und vor allem macht Backups nicht auf eine einzige Festplatte.
Ja, genau. Ja, okay, gut. Also dann warst du damit eine Weile beschäftigt erstmal.
Ja.
Wie sieht denn deine Gegenwart aus? Was treibst du gerade comic-mäßig? Du bist da auch bei einem interessanten Crowdfunding-Projekt dabei.
Ja, also meinst du das von Lukas Schmeicher?
Genau.
Ja. Ja. Das ist, das heißt Back Then oder auf Deutsch damals, und da werden Geschichten von queeren Leuten erzählt, die über 50 sind. Und es sind, glaube ich, 14 Zeichnerinnen, die dann halt die Jugend und Kindheit von den Leuten erzählen. Mhm. Und mein Comic ist ein neunseitiges Kurzcomic über jemand, die Vio heißt. Die identifiziert sich jetzt als non-binär. Und damals ist sie eben so in Berlin, in so einem relativ bürgerlichen Leben, hat ihr so ein bürgerliches Leben geführt als Kind und Jugendliche. Und da geht es so ein bisschen um, was sie so durchgemacht hat. Ja. Also ich will jetzt die Story nicht gleich verraten, aber
nee.
Das ist so die frühkindliche und jugendliche Prägung, würde ich mal sagen.
Ja.
Und da sind echt schöne Sachen dabei und auch tolle Artists. Bin ich wirklich gespannt drauf.
Ja.
Und auch
vor. Genau, sag nochmal, wie das heißen wird.
Das heißt damals von Moom Comics heißt der Publisher. Also das ist der Verlag, den Lukas jetzt gegründet hat.
Ja. Gut.
Also Kickstarter ist schon vorbei. Es wurde, glaube ich, fast 7.000 Euro wurden erzielt.
Mhm.
War erfolgreich. Und ich denke mal, dass es dann bis zur Comic Invasion fertig sein wird, hoffentlich. Mhm. Also so war, glaube ich, der Plan.
Ja, na, schauen wir mal, ob das klappt.
Und
das wäre natürlich wunderbar.
Dann habe ich noch ein anderes Anthologieprojekt am Laufen.
Erzähl.
Das ist von einem englischen Publisher, der heißt Kokuchi Press. Da geht es um Cyberpunk. Also es gibt zwei Teile und ich bin beim zweiten Teil dabei. Den ersten gibt es schon, der heißt Arcana Dawn. Und der zweite Teil wird Neo Future heißen. Und da bin ich dann auch dabei mit so einem 20-seitigen Comic, den ich dann auch noch als Riso Selbstverlag, den kleines Ding, ausgekoppelt habe. So. Okay heißt der.
Okay.
Das ist okay. Ich kann ganz kurz die Handlung so grob wiedergeben.
Ja.
Okay, ist nochmal Science-Fiction-Comic, eine Kurzgeschichte, wo die Hauptfigur hat so einen AI-Avatar oder Agenten, der sein komplettes Leben für ihn regelt. Und er sagt auch nie irgendwas, weil der Charakter kann einfach seine Gefühle oder Emotionen oder was immer der gerade braucht oder so, er antizipiert quasi alles für ihn und managt sein Leben so. Und dann hat er so eine Art Midlife-Crisis und verliert seinen Job und steht dann irgendwie so vor so einem Scherbenhaufen und ja, mehr verrate ich mal.
Ja.
Und das Einzige, was er in dem Comic sagt, ist okay, deswegen heißt es so.
Ah, alles klar. Na schön, wunderbar. Gibt es noch irgendwelche anderen Projekte, die du jetzt mal erwähnen willst noch? Mhm.
Ja, ich arbeite jetzt an Lone Valley, das ist mein aktuelles Comic-Projekt, ein größeres Comic-Projekt.
Mhm.
Dafür habe ich das Comic-Stipendium auch bekommen.
Richtig, du hast ja auch das Comic-Stipendium bekommen. Fast hätten wir es gar nicht erwähnt.
Ja.
4 Monate, ne?
Genau, ja.
Ja, cool. Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Ja, das hat mich auch wirklich gefreut. Es war echt so die Rettung in der Not, würde ich sagen. Weil eben die letzten 2 Jahre war es auch mit Freelance und Animation nicht so gut.
Mhm. Mhm.
Und da war es schon jetzt eine große Hilfe, dass das kam. Und da arbeite ich jetzt gerade dran. Ja, an der Stelle ist es vielleicht auch nochmal ganz gut zu erwähnen, dass es wurde letztes Jahr, glaube ich, viel mehr Budget vergeben für das Comic-Stipendium.
Mhm. Ja.
Und ich finde es echt schade, dass das so zusammengeschnitten wurde. Dieses Jahr sind es, glaube ich, 7.
Ja.
Ja. Da habe ich schon ganz Glück gehabt eigentlich jetzt, dass ich da dabei bin. Vielleicht nächstes Jahr hoffentlich wieder mehr.
Ja, drücken wir alle die Däumchen.
Mhm. Also in Lone Valley, das ist eine, diesmal nicht Science Fiction, sondern quasi das Gegenteil. Da geht es um die die Menschgeschichte quasi.
Okay.
Vor 40.000 Jahren oder so in der Steinzeit spielt das.
Okay.
In Europa. Es heißt Lone Valley, weil
noch nicht so viele Leute da sind.
Ja, eben, so könnte man es verstehen, aber es ist so grob angelehnt an das Lohnetal, das ist da, wo ich herkomme, die Gegend.
Ach, okay.
Da bin ich als Kind schon immer spazieren gegangen mit meinen Eltern. Da gibt es viele Höhlen und so. Und dort wurden auch so uralte, da wurden eigentlich die ältesten Skulpturen oder figürlichen Darstellungen und Musikinstrumente gefunden. Also nicht im Lohnetal, aber halt in dieser Schwäbischen Alb, diese Höhlengegend.
Okay.
Ist eine sehr archäologisch sehr interessante Gegend. Mhm. Und das war so ein bisschen die Inspiration dafür. Das entstand auch in der Covid-Pandemie. Mhm. Da war ich meine Frau hier mehr oder weniger wie so in so einer Höhle. Und wir haben auch ein Baby dann bekommen und haben unsere Familie nie gesehen. Sie kommt auch von da und mit so ein bisschen Sehnsucht nach der Heimat oder irgendwie so ist das dann entstanden, ja.
Ah, okay. Cool. Ja, und wie lange, also 4 Monate, wie ist das so angelegt, wie umfangreich? Was schafft man in 4 Monaten, was schaffst du in 4 Monaten?
Ja, gute Frage. Ich habe angepeilt, 60 bis 80 Seiten zu machen. Vorher wollte ich es eigentlich ein bisschen kleiner machen, aber dann habe ich dieses Okay-Comic gemacht, was auch 20 Seiten hat. Ich wollte Alone Valley nur so 20 bis 30 Seiten machen. Und dann dadurch, dass das Stipendium dann geklappt hat, habe ich gedacht, es muss ein bisschen länger sein. Ich habe vor 2 Jahren schon angefangen damit, habe ungefähr 25 Seiten gezeichnet auf Papier. Und habe dann gemerkt, dass diese Story einfach viel mehr braucht, wenn sie so sein soll, wie ich sie mir vorstelle, so vom Pacing, von der Geschwindigkeit. Weil das Ganze wird ohne Dialog sein.
Ach, okay, cool.
Und dann finde ich es immer ein bisschen schade, wenn man so einen Comic so komplett voll schnell durchfliegt. Ja. Deswegen brauchst du da, glaube ich, ein bisschen mehr Seiten.
Ja, das sind interessante Überlegungen. Ja. Vielleicht können wir da ja auch nochmal an anderer Stelle nochmal länger drüber reden. Wir müssen mal langsam hier zum Ende kommen. Gibt es noch etwas, das wir hier unbedingt erwähnen sollten?
Von mir aus eigentlich nicht.
Ja, dann besucht alle die Website von Hannes und den Shop. Und auf Instagram bist du zu finden. Noch was? Noch irgendwelche wichtigen Kanäle von dir?
Instagram und, nee, ich bin tatsächlich eigentlich nur auf Instagram und meine Website eben unterwegs. Ja.
Und Instagram, auf
Hannes Stumpfvoll in einem Wort einfach. Und die Website auch, hannesstumpfvoll.com.
Jo, verlinken wir natürlich auch.
Ich habe zwar noch Tumblr irgendwo, aber das benutze ich nicht mehr so.
Ja. Gut, ja, und ihr könnt Hannes natürlich treffen dann auf der Comic-Invasion am 11. und 12. Mai. Bist du an beiden Tagen da?
Ja.
Ja,
ja, gut. Ich war.
Sehr gut. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir fürs Mitmachen hier.
Ja, danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
Auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.